Nein, Glück ist in Wirklichkeit nicht exakt messbar. Und das ist ja mit allen wichtigen Dingen des Lebens so, dass die nicht exakt messbar sind. Liebe zum Beispiel ist nicht exakt messbar, aber auch Gesundheit ist nicht exakt messbar. Und das sollte jetzt kein Grund sein, sich nicht mit Glück zu beschäftigen, nur weil es nicht exakt messbar ist, weil das deutet nur darauf hin, dass es etwas Wichtiges ist.
Zeit zum Reden. Woman Balance, der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Nicht nur unsere Gene und unsere Einstellung entscheiden, ob wir uns glücklich fühlen. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin Chefredakteurin von Woman Balance und in dieser Folge spreche ich mit Matthias Binswanger, einem der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz, über unsere wahren Bedürfnisse und über nachhaltiges Glück und wie wir dieses finden. Ja, und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer ständig wachsenden Community. Mein heutiger Gesprächspartner lebt in der Schweiz, einem Land, das man mit Käse, Schokolade, aber auch mit Reichtum verbindet. Und ich bin wie immer in Wien, eine Stadt, die ja zu einer der lebenswertesten der Welt zählt. Ja, und warum ich das überhaupt erwähne? Nun, mit meinem heutigen Gast begebe ich mich auf die Suche nach Glück. Und dabei spielt unter anderem auch der Ort, an dem wir leben, eine entscheidende Rolle. Warum das so ist, darüber erfahren wir gleich mehr von Professor Dr. Matthias Binswanger. Ein herzliches Hallo in die Schweiz. Wo genau erreichst
ja,
du
hallo.
Denn?
Ja, hallo. Ich bin im Moment in der Schweiz, in Olten. Das ist genau zwischen Zürich, Basel, Bern, Luzern in der Mitte, also im Zentrum der Deutschschweiz.
Wunderbar. Und Sie sind da in Ihrem Arbeitszimmer, nehme ich an, oder?
Ich bin zu Hause, aber da kommen wir schon auf das Glück zu sprechen, dass mein Zuhause liegt unmittelbar neben meinem Arbeitsplatz. Das heißt, mein Arbeitsweg beträgt etwa eine Minute. Und das heißt, Beruf und Privatleben sind räumlich nicht groß getrennt. Das reduziert aber die Zeit für das Pendeln enorm. Und Pendeln ist eine der großen Unglücksquellen im Alltag, wenn man dafür lange Zeit aufwendet.
Ja, darauf kommen wir zu sprechen ganz ausführlich. Ich bin heute Montagmorgen schon im Stau gestanden. Da beneide ich Sie um die eine Minute Anfahrtsweg. Matthias Binswanger, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Privatdozent an der Universität St. Gallen und Sie gelten als einer der einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz. Sie sind auch Autor mehrerer Bücher und Sie forschen zum Thema Glück, konkret eben zum nachhaltigen Glück. Und Sie haben ja da heute schon ein bisschen was vorweggenommen mit dem Anfahrtsweg. Aber was genau meinen Sie, wenn Sie sagen, unser Glücksempfinden ist unter anderem ortsabhängig? Geht es da darum, dass wir uns, wie Sie, am Strand, am Meer wohler fühlen als im Abendstau in der Stadt?
Es kommt vielmehr auf die Umstände an, unter denen man an einem Ort lebt, als auf den Ort selbst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einem Ort aufgewachsen bin und dort sehr viele Leute kenne, das ist das ein ganz toller Ort, wo ich eben ein attraktives Sozialleben habe. Wenn ich hingegen dort neu zuziehe, dann ist es vielleicht überhaupt schwierig, dort Menschen kennenzulernen. Dann ist das gar kein attraktiver Ort. Also jeder Ort ist je nach Situation attraktiv oder unattraktiv. Und auch die sogenannten attraktiven Orte, eben Strand am Meer oder so, das verliert sich sehr schnell. Das ist vielleicht ein paar Tage dann attraktiv, aber sehr schnell kehrt auch dort der Alltag dann ein. Und da spielt dann der Ort gar nicht so eine große Rolle, sofern eben ein paar entscheidende Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, ich muss natürlich schon irgendwie etwas Natur um mich herum haben, also hin und wieder mal ins Grüne blicken dürfen. Ich muss eben Menschen haben, die ich regelmäßig treffen kann im Alltag und so weiter. Aber wenn diese Grundvoraussetzungen mal erfüllt sind, dann ist es nicht so wichtig, wo ich ganz genau bin.
Das spricht jetzt eigentlich nicht so für Großstädte, oder? Wo man doch meistens anonym ist. Sie haben ja die Wichtigkeit der Freunde angesprochen und auch die der Natur. Das heißt, als Stadtmensch habe ich da schon mal ein bisschen einen Nachteil, oder?
Ja, man kann auch auf dem Land sehr unattraktiv leben und in der Stadt sehr attraktiv. Das würde ich so auch nicht sagen. Das kommt auch ein bisschen darauf an, was einem wichtig ist, wo man in der Großstadt wiederum lebt. Auch da kann man unter ganz unterschiedlichen Bedingungen leben und auch da gibt es Quartiere, die sind sehr anonym, andere sind hingegen viel weniger anonym und wir verwandeln uns ja sowieso immer mehr so in Agglomerationen, wo Teile mehr städtischen und Teile mehr ländlichen Charakter haben. Also es sind am Schluss eben, es sind die Umstände, die das entscheiden.
Es gibt ja auch immer wieder diesen World Happiness Report, der ist ja jetzt zum 12. Mal, glaube ich, erschienen. Und das ist auch so ein bisschen ein Kompass, wo die Menschen auf der Welt am glücklichsten sind. Und seit Jahren haben da die skandinavischen Länder so richtig die Nase vorn. Und immer an der Spitze eigentlich ist Finnland, ich glaube jetzt zum 7. Mal in Folge, Platz 1 der glücklichsten Länder. Zu Recht?
Ja, ich kann natürlich noch besser über die Schweiz sprechen, die auch immer da ganz vorne mit dabei ist. Sie ist zwar dieses Jahr ein bisschen zurückgefallen auf Platz 9, aber sie war auch schon an zweiter Stelle. Also wir sind auch immer unter den glücklichsten Menschen der Welt. Und das ist Ihnen ja vielleicht auch schon aufgefallen, wenn Sie mal in die Schweiz gekommen sind. Da ist man immer überrascht, dass man dort nur lachenden, fröhlichen Menschen begegnet, die einen anstrahlen auf der Straße. Das ist für die meisten nicht der erste Eindruck, der in der Schweiz entsteht. Also schon eher das Gegenteil und das deutet darauf hin, wir müssen solche Ergebnisse mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Man weiß, wenn man Menschen nach ihrem Glück befragt, dann geben sie im Allgemeinen zu positive Antworten. Das ist der sogenannte Social Desirability Bias. Und der scheint zum Beispiel in der Schweiz speziell ausgeprägt zu sein. So nach dem Motto, ich sage das jetzt Schweizerdeutsch, ja, man hätte doch alles, dem muss man doch zufrieden sein. Und dann sagt man zufrieden, auch man ist zufrieden, auch wenn man es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht ist. Das heißt, das hängt auch von der Mentalität ab. Und diese Mentalität ist natürlich stark verbreitet in protestantischen Ländern. Und alle diese Länder, die vorne sind, sind eigentlich alles protestantisch dominierte Länder. Das heißt Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, eben die Schweiz zu einem großen Teil auch. Und da hat man eben so ein bisschen diese Haltung, man müsse doch zufrieden sein. Also wir dürfen das auch nicht allzu ernst nehmen. Und in der Schweiz sieht man es dann noch genauer, wenn man da, wir haben ja verschiedene Sprachen in der Schweiz. Also es gibt dann einen französischsprachigen Teil und den italienischsprachigen Teil. Und da sehen wir immer, dass die Deutschschweizer die glücklicheren Menschen sind als die Westschweizer oder die Tessiner. Das liegt aber wahrscheinlich weniger daran, dass wir tatsächlich die glücklicheren Menschen sind, als einer schon etwas anderen Mentalität in der Westschweiz und im Tessin. Die sind schon angesteckt durch Italien, Frankreich. Und das ist eine Mentalität, sich zu beklagen. Da habe ich das Gefühl, man müsse doch zufrieden sein. Und deshalb liegt Italien zum Beispiel auch immer weit hinten bei diesem Glücksranking. Und das hat auch nichts mit den momentanen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu tun dort. Das war schon immer so. Das heißt, die Mentalität oder die Kultur hat eben auch einen Einfluss auf solche Ergebnisse. Und wir sollten deshalb aus diesen kleinen Unterschieden, die es da gibt, nicht allzu viel herauslesen wollen.
Vielleicht nur der Vollständigkeit halber. Also in diesem Report sackt Deutschland immer weiter ab, liegt aktuell, glaube ich, auf Platz 24. Österreich nur, weil es auch für uns wichtig ist, auf Platz 14, also hinter der Schweiz.
Ja. Ja,
Genau.
klar, und Deutschland ist natürlich, dort wird das geradezu zelebriert, nicht, dass sich empören, sich immer aufregen über irgendetwas, das ist in Deutschland wirklich Teil der Alltagskultur, nicht zufrieden zu sein.
Neben diesem World Happiness Report gibt es ja dann auch noch andere Berichte, wie zum Beispiel, da gibt es den Happy Planet Index und da ist zum Beispiel Costa Rica, gilt da als das glücklichste Land der Welt. Oder mitunter schreibt man sich selbst zu, so wie Bhutan. Der Staat misst ja nicht das Bruttosozialprodukt, sondern das Bruttonationalglück. Also sind diese Rankings vielleicht eher mit Vorsicht zu betrachten, wie Sie
Die
gesagt
sind mit
haben.
Vorsicht zu genießen und so in Bhutan selber misst man natürlich das Glück gar nicht. Also in Bhutan weiß man nicht, wie glücklich die Menschen dort wirklich sind. Die haben zwar ein umfangreiches Konzept, was da alles wichtig ist mit Indikatoren und so weiter, aber wie glücklich die Menschen dort sind, das wissen wir gar nicht. Und es zeigt sich dort auch schon das Problem. Ich meine, Bhutan hat natürlich einen wichtigen Input gegeben, in dem Sinn, als man dort schon vor langer Zeit mal gesagt hat, wir schauen auf das Glück und nicht auf das Einkommen. Die heutige Regierung oder auch der heutige König von Bhutan, die stehen aber gar nicht mehr so hinter diesem Konzept. Das heißt, das hat dort in Wirklichkeit an Bedeutung verloren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die junge Bevölkerung eben auch vermehrt den westlichen Lebensstil möchte. Und wenn man dann eben genau schaut, dann ist es oft auch in diesen Ländern gar nicht so weit her. Mit diesen ganzen Dingen.
Ja, spannend, spannend. Jetzt haben Sie es eh schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen in der Wirtschaft. Es gibt ja auch noch einen weiteren Schlüssel zum Glück, die Nachhaltigkeit. Und wie das jetzt ist, können wir tatsächlich unseren Planeten schützen, gleichzeitig unser Wohlbefinden steigern? Gibt es da neue Wege dazu? Ich glaube, das forschen Sie ja ganz intensiv. Und geht auch so ein bisschen in die Richtung, besitzen wir vielleicht zu viel und macht Konsum wirklich unglücklich? Ich glaube, in die Richtung haben Sie ja sehr viel zuletzt geforscht.
Ja, auch hier kommt es natürlich immer auf die Situation an. Das kann man pauschal sehr schlecht sagen. Aber wir sind natürlich heute tendenziell in einer Situation, wo wir alles in Ländern wie der Schweiz, Österreich, Deutschland und so, wo eigentlich die meisten Menschen alles haben, was sie brauchen. Und das ist nicht mehr das vordringlichste Problem, wie kriege ich jetzt noch mehr materiellen Wohlstand hin, sondern der Engpass zum Glück liegt dann eigentlich bei anderen Dingen. Und wenn wir zum Beispiel das Essen nehmen, dann ist es ja so, dass früher war das Problem, wie komme ich zum Essen? Weil die Menschen zum Teil eben nicht genug zu essen hatten. Das ist heute auch noch der Fall in verschiedenen Teilen der Welt. Das heutige Problem in einem Land wie der Schweiz oder Österreich ist nicht mehr, wie komme ich zum Essen, sondern wie kriege ich den Hunger vorher hin. Sodass ich tatsächlich Freude habe an dem Essen nachher. Und das heißt, jede Freude, die wir erleben, ist auch an einen gewissen Verzicht gebunden. Ich muss zuerst mal verzichten, damit ich dann nachher auch Freude empfinden. Und das ist eben etwas, was zunehmend heute verschwindet. Mhm. Wir sind eigentlich übersättigt mit allem. Es muss auch alles sofort kommen. Also wenn ich etwas bestelle, jetzt, dann muss es am Morgen, muss es am Nachmittag schon ausgeliefert sein. Und damit tötet man auch diese ganze Vorfreude ab, die man früher auch hatte. Man hat sich gefreut auf Dinge, die kommen und so weiter. Und auch das spielt eben eine wichtige Rolle für ein glückliches Leben. Das heißt, in Wirklichkeit würde uns eben Verzicht in verschiedenster Hinsicht gut tun. Und das wäre natürlich gleichzeitig auch gut für die Nachhaltigkeit. Mhm. Nur kommen wir damit dann eben in Konflikt mit unserer Wirtschaft, die auf Wachstum ausgerichtet ist, längerfristig Wachstum braucht. Und da wäre das dann natürlich eine Katastrophe, wenn die Menschen jetzt weniger konsumieren würden. Und deshalb macht die Wirtschaft auch alles, damit wir eben von Jahr zu Jahr weiter konsumieren, der Konsum weiter ansteigt und es funktioniert, wie wir anhand der Zahlen sehen. Der Konsum steigt tatsächlich von Jahr zu Jahr weiter an. Das heißt, da haben wir ein gewisses Dilemma. Nicht das, was den Einzelnen eigentlich gut tun würde. Eben zum Teil Verzicht auf Konsum, weniger den materiellen Wohlstand betonen, ist dann wiederum für die Wirtschaft als Ganzes eben nicht gut. Und mit diesem Problem, mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen.
Ja, und darf ich da vielleicht ganz kurz nachhaken? Sie haben ja den Begriff Wachstumszwang geprägt. Können Sie vielleicht für Laien wie mich erklären, warum das so ist, dass die Wirtschaft überhaupt immer wachsen muss? Warum können wir nicht sagen, ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, vielleicht wenn wir alle ein bisschen uns reduzieren, wie Sie gesagt haben, wenn wir weniger konsumieren, dann macht uns das ja glücklicher. Warum muss die Wirtschaft überhaupt wachsen?
Ja, das hängt zusammen mit der Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems. Und das ist eine kapitalistische Wirtschaft. Das ist nicht wertend gemeint, wenn ich hier von kapitalistischer Wirtschaft spreche. Das ist das Wirtschaftssystem, das entstanden ist im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution, wo eben Kapital, also Maschinen, Anlagen, heute auch Computer, Roboter, der wichtigste Produktionsfaktor sind, neben Arbeit. Und diese kapitalistische Wirtschaft ist auch eine Geldwirtschaft. In einer Geldwirtschaft müssen Unternehmen längerfristig Gewinn machen, ausgedrückt in Geld, damit sie längerfristig überleben. Heißt, man muss mehr Einnahmen haben, als man mal ursprünglich Geld ausgegeben hat, weil wenn man das nicht hat, dann geht man irgendwann Konkurs, dann kann man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Jetzt machen natürlich nie in einer Wirtschaft alle Unternehmen Gewinn. Es gibt auch immer solche, die Verluste machen, das ist normal. Gewisse Unternehmen verschwinden, andere kommen neu. Aber in einer erfolgreichen Wirtschaft müssen eben eine Mehrheit der Unternehmen erfolgreich sein. Und das wird wiederum gewährleistet, wenn es eben ein Wirtschaftswachstum geht. Das heißt, ein Wirtschaftswachstum ermöglicht es eigentlich von Jahr zu Jahr einer Mehrheit der Unternehmen ständig Gewinne zu erzielen, weil in einer wachsenden Wirtschaft fließt auch ständig Geld zu. Also dieses Geld entsteht durch Kreditvergabe der Banken, die neues Geld schaffen durch diese Kredite. Damit ist es möglich, dass ständig die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Das wiederum aber würde alleine nur zur Inflation führen. Das heißt, diese Investitionen, dieses neu geschaffene Geld, die müssen produktiv auch verwendet werden, in neue Maschinen, Anlagen, sodass dann eben auch mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden. Und deshalb in allen erfolgreichen Wirtschaften haben wir parallel ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes und der Geldmengen ebenfalls zunimmt. Mhm. Und das Problem ist jetzt, wenn das einfach aufhört, das Wachstum, dann ist es eben nicht so, dass wir dann einfach stehen bleiben auf einem bestimmten Niveau, sondern diese Aufwärtsdynamik, das Wachstum, kippt dann in eine Abwärtsdynamik. Wir kommen dann sehr schnell in einen Schrumpfungsprozess hinein. Das kann man sich leicht vorstellen. Nicht, wenn jetzt irgendwie die Nachfrage zurückgeht, dann machen ein paar Unternehmen weniger Gewinn. Die verschwinden dann, weil sie Konkurs gehen. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme, weil diese Unternehmen haben ja auch investiert, Investitionsgüter gekauft, Vorleistungen gekauft. Dann kommt es zu Entlassungen. Dadurch bekommen weitere Unternehmen Probleme, weil der Konsum zurückgeht, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Das ist eben diese Abwärtsspirale, in die wir kommen. Mhm. Und das ist letztlich jetzt der Wachstumszwang. Das heißt, er liegt nicht daran, dass die Menschen so unersättlich sind und immer noch mehr konsumieren wollen. Im Gegenteil, man muss sich viel Mühe geben, dass die Menschen heute von Jahr zu Jahr noch mehr konsumieren. Er liegt auch nicht daran, dass die Manager oder Unternehmer so gierig sind und nie zufrieden sind mit dem, was sie haben, sondern er liegt in der Funktionsweise des Wirtschaftssystems begründet. Wenn wir eben aufhören mit dem Wachstum, kippt das in eine Abwärtsspirale, das führt direkt in die ökonomische Krise. Die können wir aber nicht akzeptieren, das ist keine funktionierende Wirtschaft mehr und deshalb müssen wir eben weiter wachsen, damit dieses System weiterhin funktioniert.
Vielen Dank, ja, das konnte ich jetzt nachvollziehen. Aber dieses, ich sage jetzt einmal, ist das schneller, höher, weiter, das ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so das Maß aller Dinge. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck, dass sich da hier gerade so ein bisschen eine Trendwende vollzieht. Es gibt ja doch immer mehr Menschen, die aus der Konsumwelt aussteigen, indem sie zum Beispiel weniger arbeiten, auch ihr Leben downsizen. Das hat ja jetzt so ein richtiger Trendbegriff geworden. So quasi, ich komme auch mit weniger zurecht. Ist diese Trendwende schon spürbar und hat die schon Auswirkungen? Wie sehen Sie das?
Die sehen wir natürlich nicht, wenn wir die Zahlen anschauen zum Konsum. Nicht? Der Konsum wächst weiterhin praktisch in allen Ländern. Und da muss man eben vorsichtig sein. Das gibt es zwar als Einzelfenomen, nicht für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe trifft das zu, aber das ist natürlich nicht der Trend, den wir allgemein in der Gesellschaft beobachten können. Also zum Beispiel die Jugend besteht eben nicht nur aus Klimaaktivisten oder Klimaklebern, sie besteht genauso aus Autoposern. Nicht in der Schweiz ein Phänomen, wenn man irgendwo Freitag, Samstagabend in einer größeren Stadt sitzt, nicht, dann kurven da überall Autos wie Lamborghinis, Ferraris herum. Das sind alles Jugendliche, sogenannte Autoposer. Das heißt, die ganz extrem nur eben auf materiellen Konsum ausgerichtet sind und nur auf Demonstration und zeigen wollen. Das findet eben parallel auch statt. Das heißt, wir haben es mehr eigentlich mit einer Fragmentierung der Gesellschaft zu tun. Aber da wir eben zunehmend in Blasen leben, haben alle das Gefühl, es finde nur das statt, wo sie sind, und diese Trends gelten absolut für die Gesellschaft, aber das ist eben nicht so.
Ich beobachte das schon irgendwie, dass es, oder sagen wir so, dass zumindest die Sehnsucht nach Einfachheit, nach Entschleunigung da ist. Das würde ich schon an mehreren Stellen sehen. Also, dass wir einfach zu viel besitzen, wo wir schon merken, okay, vielleicht das, weiß nicht, die 10. Handtasche macht mich nicht mehr glücklich oder die 5. Jeans. Ich glaube schon, dass es immer mehr Menschen auch gibt, die da drauf kommen, dass das weniger vielleicht mehr ist. Aber vielleicht, also würden Sie das gar nicht so sehen? Also das
ja, die Sehnsucht ist sicher da, aber zwischen Sehnsucht und dem, was man tut, ist ein riesiger Unterschied. Also gerade wenn Sie jetzt Kleider angesprochen haben, nach wie vor werden unglaublich viele Kleider gekauft, die nie getragen werden. Und man macht ja auch alles dafür, dass die Menschen sich so verhalten, weil das Problem ist ja gerade in hochentwickelten Wirtschaften wie der Schweiz oder Österreich, wo die Menschen alles haben, was sie eigentlich brauchen. Da muss man sich eben sehr viel Mühe geben, dass man noch weiterhin den Konsum ankurbeln kann. Und ein Punkt ist da natürlich, dass man immer versucht, etwas Besseres haben zu wollen als die anderen. Also zum Beispiel, wenn wir den Automobilmarkt nehmen. Wenn es da nur um das Bedürfnis nach Mobilität ginge, dann wäre das ein gesättigter Markt in einem Land wie Österreich oder in der Schweiz. Da haben alle Menschen, die ein Auto wollen, ein Auto. Das muss man zwar von Zeit zu Zeit ersetzen, ist aber kein wirklicher Wachstumsmarkt mehr. Wenn ich es aber schaffe, aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, also dass ich ein besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto haben möchte als andere, dann kann natürlich das Wachstum weitergehen, weil solche relativen Bedürfnisse sind im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gedeckt. Ich kann immer was Besseres wollen als andere. Und deshalb versucht natürlich auch die Werbung ganz stark, diese relativen Bedürfnisse anzusprechen. Und wenn einem das überall suggeriert wird, dass man eben erfolgreich ist auf diese Weise, dann ist es nicht so einfach, sich als Einzelner da sozusagen herauszunehmen und einen anderen Lebensstil zu pflegen.
Sie sprechen da, glaube ich, diese Status-Tretmühle an, oder? Aus genau, einem ihrer Bücher, genau. Fand ich sehr, sehr spannend. Da kommen wir jetzt vielleicht gleich noch einmal auf Ihr eingangs erwähntes Pendeln zurück. Ich bin heute, wie gesagt, mit dem Auto im Stau gestanden. Sie haben gesagt, Sie brauchen nur eine Minute an Ihren Arbeitsplatz. Kann da vielleicht oder wie könnte hier ein Weg aussehen, der uns vielleicht glücklicher macht? Sollen wir auf Autos verzichten? Wie sehen Sie das? Weil ich glaube, Sie haben ja, das selbst einmal gesagt, am unglücklichsten ist man am Montagmorgens am Weg in die Arbeit. Ich glaube, das ist ein Zitat von Ihnen sogar, ja, wenn man im Stau
ja,
steht.
Ja, es gibt da verschiedene Studien, nicht, was machen Menschen so alles während eines Tages, und was man dann eben typischerweise herausfindet, ist, dass sie am unglücklichsten sind in der Zeit, wo sie zur Arbeit pendeln am Morgen. Und was wir auch sehen, dass je länger Menschen zur Arbeit pendeln, umso weniger zufrieden sind sie dann tendenziell mit ihrem Leben. Und jetzt hätten wir natürlich heute sehr viel Potenzial, eigentlich räumlich, zeitlich flexibler zu arbeiten. Und das wird aber nicht in dem Ausmaß eigentlich genutzt, wie es möglich wäre, weil wir natürlich nach wie vor zu einem größeren Teil auch einfach für Anwesenheit bezahlt werden. Das heißt, wir werden eigentlich bezahlt, dass wir uns in gewissen Gebäuden für eine gewisse Zeit aufhalten. Und das ist gerade eine Forderung der Gewerkschaften in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Nicht? Man muss wieder mehr stempeln, um die Leute vor Ausbeutung zu schützen. Weil wenn sie zu Hause sind, dann könnte man denen ja zu viel Arbeit geben. Und damit wird eigentlich ein System zementiert, das auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein Anachronismus ist, also ein Unsinn ist auch. Weil auf diese Weise fahren alle gleichzeitig am Morgen in irgendwelche städtischen Ballungsgebiete hinein. kreieren, da stehen dann eben im Stau. Und man muss auch das ganze Verkehrssystem auf diese Peak Hours ausrichten. Dann halten sich alle in den gleichen Gebäuden auf, irgendwie 8-9 Stunden, und dann fahren sie alle gleichzeitig wieder heraus, sodass wir wieder diesen Stau nachher haben. Und das ist eigentlich überflüssig. Und das heißt ja jetzt nicht, dass wir nur noch im Homeoffice arbeiten. Das macht die Menschen auch nicht glücklich. Sondern es heißt, dass wir das flexibler gestalten. Ich gehe jetzt vielleicht zweimal in der Woche zum Arbeitsplatz, aber nicht zwingend morgens um 8, sondern vielleicht zu einer anderen Zeit. Und dann freue ich mich wahrscheinlich auch darauf, weil ich möchte auch gerne meine Kollegen wiedersehen oder die anderen. Die freuen sich wahrscheinlich auch. Also man ist dann sicher auch froh, wenn man sich hin und wieder trifft. Aber dass wir da eben eigentlich uns überlegen, nicht, wie können wir da auf diese Weise besser leben, weil ich plädiere da auch nicht für Work-Life-Balance irgendwie, weil am Schluss lebt man nicht und einen Teil des Lebens verbringt man mit Arbeit und einen anderen Teil verbringt man eben nicht mit Arbeit. Ich bin aber nicht zwingend glücklicher in der Zeit, wo ich nicht arbeite, wie in der Zeit, wo ich arbeite. Es gibt bei der Arbeit glückliche und unglückliche Momente, genauso im Privatleben, und man stimmt, muss das Leben immer dann als Ganzes sehen, nicht wie man das eben ideal organisiert.
Aber da hat uns doch die Pandemie schon ein bisschen geholfen. Also bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich so, ich bin sehr dankbar, dass ich ein bis zwei Tage im Homeoffice verbringen kann, und wie Sie richtig sagen, dann freue ich mich aufs Reinfahren, auf die Kollegen zu sehen. Also da hat sich ja eigentlich schon was zum Besseren gewandt, oder?
Ja, in gewissen Arbeitsplätzen ist das so, aber eben, wenn ich die Pendlerströme jetzt wieder anschaue in der Schweiz, sind die genau gleich groß, wie sie vor der Pandemie waren. Also irgendwie hat sich insgesamt dann eben das doch nicht verringert, und wir sehen auch so in verschiedenen Unternehmen ist doch so ein Zurück wieder vermehrt an den Arbeitsplatz, weil doch die alte Angst da ist, irgendwie man kontrolliert das nicht, wenn die Menschen nicht da sind. Ich denke, da muss man wirklich darauf schauen, dass man diese Errungenschaft, die uns eigentlich die Pandemie tatsächlich gebracht hat, dass wir die verteidigen. Mhm. Und dann haben wir ja aber auch gesehen in der Pandemie, nicht, das Gegenteil macht eben auch nicht glücklich. Also wenn ich nur noch ein Leben habe, wo ich am Morgen aufstehe, dann irgendwie mal in die Küche gehe, ins Wohnzimmer, und dann gehe ich mal irgendwie zu meinem Computer und stelle den an. Und ich gehe da einfach ein paar Mal in meiner Wohnung hin und her, und das ist mein Tagesablauf. Das ist auch nicht ein Leben, das glücklich macht. Ein glückliches Leben ist eben, besteht auch in einer Vielfalt, nicht, dass ich auch rausgehe. Und das überlegen wir uns eigentlich zu wenig. Nicht? Wie sieht eigentlich ein attraktiver Alltag aus?
Hätten Sie da so einen Plan? Oder fangen wir vielleicht einmal so an, dieses Nachhaltigkeit und Glück ist ja für Sie sozusagen ein Thema, was idealerweise kombiniert wird. Also, dass ich nachhaltig leben kann und dabei glücklich bin. Aber vielleicht,
ja, also wenn ich, um da vielleicht noch schnell einzuhaken, ich kann natürlich auch Nachhaltigkeit auf eine unglückliche Weise leben. Also es ist nicht zwingend so, nicht, dass Nachhaltigkeit Glück bringt.
Aber das Ideale wäre es halt, genau. Ja. Aber ist vielleicht frage ich Sie einmal, was verstehen Sie überhaupt unter Glück? Ist Glück überhaupt eine messbare, etwas Messbares? Gibt es das objektiv überhaupt?
Nein, Glück ist in Wirklichkeit nicht exakt messbar. Und das ist ja mit allen wichtigen Dingen des Lebens so, dass die nicht exakt messbar sind. Also auch Liebe zum Beispiel ist nicht exakt messbar, aber auch Gesundheit ist nicht exakt messbar. Und das sollte jetzt kein Grund sein, sich nicht mit Glück zu beschäftigen, nur weil es nicht exakt messbar ist, weil das deutet nur darauf hin, dass es etwas Wichtiges ist, das Glück. Und was wir eigentlich dann tun in der Glücksforschung, es gibt da eben keine Messgeräte, an die wir die Menschen anschließen können, die uns dann einen objektiven Glückswert anzeigen. Da haben zwei Ökonomen schon im 19. Jahrhundert davon geträumt, ein sogenannter Hedonometer, den man da eigentlich haben müsste. Aber da hat uns der technische Fortschritt bis heute im Stich gelassen. Das gibt's eben nicht. Und wir befragen dann eben letztlich Menschen zu ihrem Glück. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind eben glücklich, dann gehen wir davon aus, Sie sind tatsächlich glücklich. Wenn Sie sagen, Sie sind nicht glücklich, dann sind Sie nicht glücklich, ohne dass wir definieren, was dieses Glück genau ist. Also wir gehen davon aus, dass Menschen selbst ein Verständnis dafür haben, ob sie sich glücklich fühlen oder nicht glücklich fühlen. Und dann eben ihre Antwort entsprechend geben, ohne dass wir das aber, und auch die Menschen, die antworten natürlich, ohne dass die das exakt definieren können, was sie dann meinen mit diesem Begriff des Glücks. Und vielleicht muss man hier noch ergänzen, nicht, dass die Glücksforschung eigentlich davon ausgeht, dass es im Wesentlichen dann zwei Komponenten sind, die das ausmachen, was wir als Glück oder je nachdem auch als Zufriedenheit bezeichnen. Das eine, das ist eher längerfristig, das würden wir im Deutschen so die allgemeine Lebenszufriedenheit nennen. Also man fragt mich da, sind Sie, wenn Sie Ihr Leben als Ganzes betrachten, sind Sie mit diesem Leben zufrieden? Sehr zufrieden, zufrieden oder nicht so zufrieden. Und da bekomme ich wahrscheinlich die gleiche Antwort, wenn man mich das heute fragt, wie wenn man mich das morgen fragt. Und dann gibt es aber einen zweiten Aspekt, der ist viel kurzfristiger, auch als emotionales Wohlbefinden bezeichnet. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich glücklich. Kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter im Tagesverlauf. Und ein glückliches Leben besteht nun einerseits darin, dass ich mit dem Leben zufrieden bin. Es besteht andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele kurzfristige Glücksmomente erleben darf und relativ wenige kurzfristige Glücksmomente erleben muss. Und beide sind zentral für das, was wir nachher als ein glückliches oder zufriedenes Leben bezeichnen. Und auch die Glücksforschung beschäftigt sich mit beiden Aspekten. Und eben der zweite Aspekt, dieses kurzfristige Glücksempfinden, da gibt es dann eben so Studien, was machen Menschen so alles während eines Tages und wann fühlen sie sich eben wohl, wann fühlen sie sich nicht wohl. Das geht dann, beschäftigt sich dann mit diesem kurzfristigen Aspekt des Glücks.
Und wenn sie im Stau stehen, dann fühlen sie sich eben nicht wohl, wie sie schon mehrmals angesprochen haben.
Das trifft für die meisten Menschen zu, ja.
Jetzt habe ich eine Frage an Sie als Ökonom, weil wir ja auch immer jetzt über die Wirtschaft sprechen. Wie viel Geld brauche ich, um glücklich zu sein oder um zufrieden zu sein, weil es ist ja doch wahrscheinlich etwas Längerfristiges.
Gibt's ja, auch da das ist Studien völlig dazu? Verschieden, je nachdem, wo ich wohne. Das kann ich in der Schweiz, in Zürich ist das wesentlich mehr als irgendwo auf dem Land, im Jura zum Beispiel. Das ist in Österreich sicher auch so. Das hängt immer von der Umgebung ab. Das kann man nicht so generell sagen, in diesem Land ist das so viel, in diesem Land ist das so viel, weil das ist regional sehr, sehr verschieden. Und was ich letztlich das Gefühl haben muss, einfach, dass ich fair bezahlt werde für das, was ich tue. Mhm. Was immer dann fair genau heißt, aber ich muss es einfach so empfinden. Und dann spielt eigentlich das Einkommen gar keine so große Rolle mehr. Also da macht eben noch mehr Einkommen die Menschen auch nicht glücklicher. Aber wir werden natürlich sehr stark heute getrieben, so zu denken, durch diese ganzen Bonuszahlungen, die es an vielen Arbeitsorten gibt, nicht so Zuckerbrot- und Peitschensysteme, wo man eigentlich davon ausgeht, alle Menschen sind Leistungsverweigerer. Das heißt, die könnten eigentlich alle mehr arbeiten, wenn sie wirklich wollten. Und also müssen wir diese Zusatzleistung aus ihnen jetzt mit einem Zuckerbrot in Form eines Bonus herauskitzeln oder mit einer Peitsche herausprügeln, sodass sie eben tatsächlich Leistung erbringen. Und auf diese Weise entstehen dann so Misstrauenskulturen, die eben auch dem Glück bei der Arbeit abträglich sind.
Und wie wichtig ist hier, Sie haben den Freundeskreis schon mal angesprochen, und ich glaube, eine Ihrer Tretmühlen des Glücks war ja auch, dass sich mit anderen vergleichen. Und ich glaube, so innerhalb der Peergroup oder innerhalb des Freundeskreises, da ist es schon wichtig, dass man annähernd das Gleiche verdient, oder? Also da ist man unglücklich, wenn da jetzt andere weit mehr verdienen.
Ja, das ist die sogenannte Status-Tretmühle, wo man davon ausgeht, dass eben Menschen oder ihr Glück auch davon abhängt, wie sie im Vergleich zu anderen abschneiden. Und diese anderen, das sind typischerweise Menschen, mit denen man im Alltag zu tun hat. Das sind dann eben Freunde, sind aber auch Familienmitglieder, es sind Nachbarn, es sind Arbeitskollegen. Also eben die Menschen, die man im Alltag halt so trifft. Und da möchte man natürlich jetzt nicht nach unten wirklich ausscheren, sondern man möchte da natürlich auch so mit dabei sein. Das heißt, die da wirklich nach unten abfallen, die haben natürlich das Gefühl, sie können sich nicht das leisten, was sich andere leisten können. Sie können nicht mithalten mit den anderen, sie haben kein gesellschaftliches Ansehen. Nur ist das dann eben gar nicht so vom absoluten Einkommen abhängig. Nicht? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, alle in dieser Gegend werden reicher, haben alle höhere Einkommen, dann ändert sich da gar nichts daran. Weil diejenigen am unteren Ende der Einkommensverteilung haben dann nach wie vor das Gefühl, ja, im Vergleich zu den anderen kann ich mir nicht so viele Dinge leisten. Ich habe immer noch kein gesellschaftliches Ansehen. Ich kann nicht so gut leben wie die anderen und dann bin ich nach wie vor unzufrieden. Und dann ist es eben kein Widerspruch, wenn, das ist das, was wir beobachten, auf der einen Seite im Durchschnitt die Menschen mit mehr Einkommen nicht glücklicher werden, aber auf der anderen Seite die Reichen immer glücklicher sind als die Armen, weil das Ganze ist eine Art Nullsummenspiel, das auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Das können eben nicht alle mehr haben als alle anderen. Mhm. Nicht? Und das ist das, was wir dann eben empirisch auch feststellen können.
Mhm. Wäre das Optimum eine Gesellschaft, wo so quasi das Vermögen gerecht und gleich verteilt ist?
Ja, da ist schon mal die Frage, was gerecht heißt. Ist das leistungsgerecht oder bedarfsgerecht? Also da haben sich Philosophen schon tausende von Jahren die Köpfe über solche Fragen zerbrochen. Aber man kann allgemein sagen, Menschen sind weder glücklich in einer Gesellschaft, die sehr gleich verteilt ist, noch in einer Gesellschaft, die sehr ungleich verteilt ist. Weil in einer Gesellschaft, die sehr gleich verteilt ist, da lohnt sich Leistung nicht. Das haben wir in den kommunistischen Ländern. Und Menschen wollen auch persönlich die Möglichkeit haben, vorwärts zu kommen. Also wenn sie sich anstrengen, dann wollen sie auch was bekommen. Sie wollen dann auch mehr haben dafür. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Auf der anderen Seite soll das aber nicht ausarten. Das soll nicht so sein, dass ein paar wenige Prozent der Bevölkerung enorme Einkommen haben und der Rest der Bevölkerung kann sich anstrengen, wie er will und kommt trotzdem finanziell nie auf einen grünen Zweig. Das ist natürlich auch keine Gesellschaft, die glücklich macht. Das heißt, das muss irgendwie in einer Balance bleiben. Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich zu verbessern in ihrer Situation, aber es darf dann eben nicht ausarten. Und heute ist eher das Problem, dass es ausartet, nicht? Dass eben diese Top-Management-Gehalte nach oben völlig ausgeschert sind und das nicht deshalb dramatisch ist, dass an die jetzt viel zu viel Geld bezahlt wird, sondern es ist eigentlich viel eher dramatisch, dass dadurch das Fairness-Empfinden der Menschen gestört wird. Da hat man das Gefühl, das ist dann eben keine faire Gesellschaft mehr.
Ja, und es kommt auch, zumindest in Österreich ist das zu beobachten, immer so ein bisschen eine Neiddebatte manchmal dazu. Es war erst unlängst, da wurden vom Österreichischen Rundfunk die öffentlichen, also Gehälter öffentlich gemacht. Und da gab es eben einen Moderator, der sehr, sehr, sehr viel verdient. Oder zumindest wurde es so dargestellt. Und da gingen dann die Wogen hoch, so quasi, ob der das wert ist oder nicht. Also das ist auch immer heikel, finde ich, das zu beurteilen, was da hier jetzt gerecht ist und was nicht, oder?
Ja, und das ist dann eben auch die Frage, soll man das jetzt transparent machen? Mhm. Ist transparent gut und in einer gewissen Weise ist es eben nicht gut, weil das gerade dazu führt, dass dann alle nur noch darauf schauen, wie viel verdiene ich im Vergleich zu den anderen. Das heizt natürlich dieses Vergleichen völlig an. Nicht? Und wenn das nicht transparent ist oder man gar nicht darüber spricht, dann ist das auch kein Thema. Und für die meisten Menschen ist das auch irrelevant, weil nachher werden sehr große Summen vererbt. Also für die meisten Menschen ist das kein Engpass zu ihrem Glück, ob sie da ein bisschen mehr oder weniger haben. Das Glück hängt von ganz anderen Dingen dann ab, aber dort unternimmt man dann typischerweise nichts bei diesen Faktoren, die eben entscheidend sind für das Glück, sondern konzentriert sich viel zu stark auf das Einkommen.
Jetzt, wenn ich mehr besitze, macht mich das ja nicht automatisch glücklicher, wie wir gehört haben. Also Wirtschaftswachstum an sich macht den Menschen jetzt nicht glücklicher, schädigt zudem die Umwelt. Was wäre denn da die Lösung? Gibt es sowas wie grünes oder nachhaltiges Wachstum?
Ja, da gibt es eben keine einfache Lösung auf diese Frage. Das ist eine der großen oder der zentralen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Und das ist natürlich jetzt so die neue Utopie. Jetzt machen wir das Wachstum einfach grün, nicht? Mit neuen Technologien. Das wird uns dann auch noch als Wachstumsprogramm verkauft. Nicht? Da haben wir dann auch wieder neues Wachstum. Aber eben nicht mehr das alte, umweltschädigende Wachstum, sondern ein neues, grünes Wachstum, das dann auch nachhaltig ist. Und wir achten natürlich auch noch darauf, dass alles sozial gestaltet ist. Also da wird uns sozusagen ein neues Paradies versprochen. Und so einfach ist das natürlich nicht, weil wir leben auf der anderen Seite in einer Wirtschaft mit eben diesem Wachstumszwang. Und das heißt, da gibt es natürlich immer die Tendenz, dass technischer Fortschritt nicht einfach so eingesetzt wird, dass er jetzt nur dazu führt, dass wir dann weniger Umweltschädigungen haben oder weniger CO2 emittieren, sondern letztlich geht es immer darum, wie man technischen Fortschritt dafür verwenden kann, weitere Gewinne zu erzielen und damit auch weiteres Wachstum. Also Innovationen finden nie in einem interessenfreien Raum statt. Den will man immer auch.
Also auch grüne Innovationen.
Auch grüne Innovationen, ganz genau. Man muss ja damit auch Geld verdienen, nicht? Weil sonst geht man Konkurs. Also ist zwingend notwendig, nicht? Dass man damit auch Gewinne erzielt. Und dann haben wir eben dieses Phänomen, das auch als Rebound-Effekt bezeichnet wird. Also zum Beispiel haben wir die Effizienz sehr stark verbessert bei der Raumwärme. Also wir können einen Quadratmeter Raumwärme heute bei einer bestimmten Temperatur mit wesentlich weniger Energie erzeugen als früher. Aber gleichzeitig ist der Energiebedarf nicht zurückgegangen beim Wohnen, weil natürlich die Wohnfläche pro Person sehr stark angestiegen ist. Und da sehen wir jetzt genau wieder, wie das in Konflikt kommt mit dem Wirtschaftswachstum. Das Hauptprestigeobjekt für Menschen heute in einem Land wie Schweiz, wahrscheinlich auch Österreich, ist das Wohnen, also wie man wohnt. Dass man eben entsprechend geräumig wohnt, große Wohnungen, nicht mit entsprechend ausgestattet mit Wohnlandschaften, die da drin sind und so weiter. Und das ist ja auch verständlich, dass man den Menschen da erfolgreich eingeredet hat. Du lebst umso glücklicher, je mehr Wohnfläche du zur Verfügung hast, weil auf diese Weise kann man natürlich sehr viel bauen, mehr bauen, man kann mehr Möbel verkaufen und so weiter, nicht? Da sehen wir wieder diesen Wachstumszwang. Und dass dann eben am Schluss der technische Fortschritt, in diesem Fall die Effizienzverbesserung bei der Raumwärmegewinnung, sich am Schluss gar nicht so auswirkt, dass wir tatsächlich weniger Energie verbrauchen.
Was würde sich denn auswirken? Was kann denn jeder dazu beitragen, dass wir ein bisschen konsumbewusster und nachhaltiger leben?
Ja, man kann natürlich vieles dazu beitragen. Damit sage ich jetzt nicht, auch der technische Fortschritt, der bringt sowieso keine Lösung. Wir können schon eine Einheit des Bruttoinlandproduktes mit weniger Energie, mit weniger CO2-Emissionen und so weiter erzeugen. Aber das stößt natürlich irgendwann an Grenzen. Und jetzt legen wir natürlich da unheimlich viel Wert, nicht? Was kann da jeder Einzelne tun, nicht? Dann sind die Kaffeekapseln irgendwie biologisch abbaubar und wir trennen den Abfall und so weiter. Und wenn wir aber genau schauen, in der Schweiz weiß ich die Zahlen, nicht? Da sind 2/3 der gesamten Umweltbelastungen, die wir in der Schweiz haben, sind graue Umweltbelastungen.
Heißt was?
Das heißt, die importieren wir aus dem Ausland. Also die entstehen bei der Herstellung bzw. dem Transport der Güter, die wir aus dem Ausland kaufen. Und das heißt, wir haben eigentlich ganz viele Dinge outgesourced. Und es kommt eigentlich fast mehr darauf an, was wir tatsächlich importieren, nicht? Und wie wir da in die Weltwirtschaft sozusagen eingebettet sind, das hinterlässt einen größeren Fußabdruck, als was wir da in der Schweiz im Detail dann wirklich tun. Und das hängt ja alles, das ist alles in einem sehr großen Zusammenhang und dann sind Menschen eben typischerweise sehr schizophren. Nicht? Man isst dann zum Beispiel kein Fleisch oder irgend so etwas, hat das Gefühl, da leistet man einen Beitrag. Gleichzeitig fliegt man aber weiterhin in die Ferien, die anderen fliegen nicht, essen dafür weiterhin Fleisch und so weiter. Nicht jeder pickt sich dann so ein paar Dinge heraus, auf die er Wert legt. Und am Schluss, ich will nicht sagen, das ist negativ, nicht? Aber das ändert die ganze Wirtschaftsweise natürlich nicht.
Sie meinen, der Beitrag des Einzelnen ist da gar nicht so groß?
Es ist viel wichtiger, in welcher Struktur wir sind, nicht? Und ich kann ja zum Teil auch gar keinen Einfluss nehmen. Also auf die Energie, die ich habe, kann ich keinen großen Einfluss nehmen. Natürlich kann ich sagen, ich fahre jetzt mit Elektroauto zum Beispiel, aber dann habe ich das Problem, am Schluss verlagert sich das, nicht? Dann ist die Frage, woher kommt jetzt die Elektrizität? Und die kommt dann eben aus Solaranlagen oder Windkraft. Da müssen sehr viele Anlagen gebaut werden. Das braucht wieder sehr viel Material. Auch das verursacht wieder Umweltschädigungen an anderen Orten der Welt. Nicht? Die Probleme werden dann eben weiter geschoben. Und deshalb glaube ich, dass wir eben am Schluss auch nicht nur einfach, das nicht reicht, dass wir einfach entkoppeln das Wachstum, sondern dass wir auch wegkommen müssen von diesem Ziel, immer nur ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum haben zu wollen.
Das war jetzt schon ein sehr schöner Bogen, Herr Professor, und ich bin auch schon fast am Ende mit meinen Fragen und auch leider mit unserer Zeit. Finde ich wirklich hochspannend, was Sie uns da erzählen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an Sie. Das eine ist, was macht jetzt abseits von Geld und von Konsum glücklich? Sie haben das eh schon ein bisschen angesprochen, glaube ich, mit den Freunden. Und zum Schluss möchte ich noch wissen, was Sie selbst persönlich glücklich macht.
Ja, also richtig, ein aktives Sozialleben ist ganz zentral für ein glückliches Leben. Der Mensch ist eben tendenziell ein Herdentier und kein einsamer Tiger im Dschungel. Das heißt, er absentiert sich zwar gerne hin und wieder mal von der Herde, ist auch mal allein. Und allein sein ist auch schön, aber allein sein ist nur dann schön, wenn ich weiß, ich kann nachher wieder Menschen treffen. Und wenn ich gezwungenermaßen allein bin, dann ist das natürlich einer der Hauptglückskiller heute. Und das ist auch eines der größten Probleme, die wir heute haben in hochentwickelten Ländern. Nicht eine Art zunehmende Vereinsamung, vor allem auch bei älteren Menschen. Das ist eine der Herausforderungen.
Geht ja auch mit
Und dann,
Krankheit
ja,
einher, oder? Also die werden ja früher
geht
krank oder.
häufiger auch, weil das sich natürlich bedingt zum Teil, weil wenn ich krank bin, kann ich nicht mehr so aktiv teilnehmen am Leben, dann werde ich noch einsamer dadurch, das macht mich wieder noch kränker, weil da spielt natürlich auch die Psyche mit eine Rolle. Nicht so kommt man so in einen Teufelskreis dann auch herein. Und dann natürlich spielt eine große Rolle auch die Arbeit. Also habe ich eine Arbeit, die mir Freude macht, wo es nicht nur einfach ums Geld verdienen geht, weil ich verbringe doch einen relativ großen Anteil meiner Lebenszeit mit der Arbeit. Und auch das ist ganz zentral für ein glückliches Leben. Und dann, wenn ich vielleicht diesen kurzfristigen Aspekt etwas mehr betone, die ganz großen Glücksereignisse, die sind eigentlich in allen Leben selten. Darauf kann ich nicht bauen. Aber wenn ich es natürlich schaffe, mich an kleinen Dingen zu freuen im Alltag, nicht, dann ist das eben eine Glücksquelle, eigentlich jeden Tag. Und das sind natürlich auch oder zeichnet glückliche Menschen aus, dass sie sich eben über kleine Dinge im Alltag freuen können.
Und was sind jetzt Ihre persönlichen Glücksquellen?
Ja, wenn ich am Morgen aufwache und ich weiß, ich kann noch liegen bleiben, ich muss noch nicht aufstehen, dann ist das ein Glücksmoment, insbesondere wenn ich noch weiß, es gibt an diesem Tag dann auch noch attraktive Dinge oder spannende Dinge, die da wahrscheinlich stattfinden, dann ist das schon mal ein toller Moment. Und dann kommt da gleich der nächste tolle Moment, Kaffee trinken. Das sind eben so kleine Dinge, über die ich mich auch freuen kann.
Und ja, ich mich auch, mir geht es genauso. Eine allerletzte Frage noch einmal an den Ökonomen. Würden Sie sagen, blicken Sie jetzt nach all dem, was Sie uns gesagt haben, eher optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft?
Optimistisch, weil natürlich immer schon, es war immer schon 5 nach 12 in der Geschichte. Wenn wir zurückgehen, auch in dieser Geschichte des Kapitalismus, dann wurde aus den unterschiedlichsten Gründen schon immer der Untergang prophezeit, der jetzt nächstens bevorsteht. Und wenn wir die heutige Diskussion anschauen, so mit dem Klima, das ist ganz ähnlich wie in den 1970er Jahren, als dieser Club of Rome-Bericht erschienen ist. Nicht, da wurde genauso argumentiert, jetzt müssen wir ganz radikal alles zurückfahren und das ist das einzige Problem, das jetzt wichtig ist. Also ganz ähnlich wie jetzt. Aber es hat sich dann immer gezeigt in der Geschichte, dass es dann doch nicht so 5 vor oder 5 nach 12 war. Man findet dann eben meistens doch wieder irgendwelche Möglichkeiten und Wege, wie das weitergeht. Und wir müssen natürlich noch etwas anderes auch sehen. Also wahrscheinlich hat man sich vor etwa 100 Jahren das Paradies so vorgestellt, wie wir heute in der Schweiz oder in Österreich leben. Also in der Menschheitsgeschichte hat die Mehrheit der Menschen noch nie besser gelebt, als wir heute leben. Und das sehen wir natürlich auch viel zu wenig. Wir leben unglaublich gut in Wirklichkeit im Moment.
Das stimmt und das ist auch gleichzeitig ein schönes Schlusswort. Sehr geehrter Professor Binswanger, vielen Dank für Ihre Zeit, für das wirklich spannende Gespräch, das mich übrigens sehr auch zum Nachdenken angeregt hat. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.